In der Tat waren es ja schon 2 Stunden. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsteherin, ich versuche jetzt die Themen, die die Kollegen schon angesprochen haben, natürlich auszulassen. Mein Dank geht trotzdem, diese Bemerkung sei auch mir gestattet. Es sind ja schon verschiedenste Dankesformeln hier erbracht worden an unsere Mitarbeiter, an die Bürgerinnen. Ich würde in der Tat auch nochmal den Kollegen danken. Herr Lemm hatte das schon ein bisschen angedeutet, denn Sie haben das ja gemerkt, dass diese Diskussionen, die jetzt durch unsere Fernsehgeräte, durch Ihre Fernsehgeräte, durch das Internet gezogen sind, um Sinn, um die Durchsetzbarkeit und aber auch um die Gerechtigkeit bei allen Maßnahmen uns natürlich auch immer wieder beschäftigt haben. Und die schon beschriebene Ruhe, Verlässlichkeit und Kollegialität hat uns, glaube ich, ganz gut geprägt. Wir waren die ganze Zeit im Dienst, wir waren auch mehrheitlich dann am Standort und hatten aus meiner Sicht wirklich 3 wichtige Phasen. Einerseits das Rüsten für die Katastrophe. Das bedeutete, dass wir teilweise auch uns Gedanken gemacht haben, wie wir auch im IT-Bereich für den Fall, dass wir die Dienstgebäude auch gar nicht aufsuchen können, dann kommunizieren können. Die zweite Phase dann nach 3 Wochen würde ich nennen der Alltag in der Pandemie, das Umgehen mit tröstlichen Botschaften und drittens die Phase, in der wir jetzt sind, der Ausblick auf die Betriebsfähigkeit mit einem möglichen Start, den wir dann in den Dienstgebäuden sehen. Am 1. Juli. Zum Thema Soziales ganz rasch und auch im Bereich Kultur wissen Sie, dass die Träger uns in der ersten und in der zweiten Phase sehr unterstützt haben. Natürlich für alle auch erstmal ein großer Schock. Teile der Arbeitsmarktmaßnahmen waren nicht mehr möglich. Wir haben im Sozialbereich sofort mit allen Trägern den Kontakt aufgenommen. Und auch da ging die Diskussion ja hin und her. Die einen mit der Forderung nach dem Motto, wenn jetzt keine Leistung erbracht werden, dann sollten Sie doch bitte auch die Zuwendung kürzen. Die anderen förmlich in der Vorstellung, dass das auch immer weitergeht. Wir haben, glaube ich, auch da einen guten Weg gefunden. Selbstverständlich sind die entsprechenden Zuwendungen ausgereicht worden mit der Verschiebung vieler, vieler Leistungen. Davon gehen wir aus und das ist auch sehr transparent abgerechnet worden. Im Sozialamt selber ging es uns darum, dass wir jetzt für die letzte Phase den Stadtteilzentren auch Kriterien und Hinweise zur Öffnung gegeben haben. Die Stadtteilzentren haben jetzt zum Teil wieder geöffnet, konnte ich mich auch schon selbst davon überzeugen. Gemeinsam, behutsam und aktiv wird jetzt unter Einhaltung der Mindeststandards dort werden wieder Angebote gemacht. Sie haben natürlich auch gespürt, wo das Thema der Digitalisierung bis jetzt, das trifft auf unser Amt genauso zu wie auf die einzelnen Einrichtungen, einzelnen Träger, noch Lücken hinterlassen hat. Wenn man plötzlich den anderen nicht erreichen kann, ist die Frage natürlich, wie kann man ihn erreichen? Sehr wichtig. Und unsere Senioren hatten im letzten Jahr, wenn Sie sich erinnern, ein großes Forum veranstaltet zum Thema Digitalisierung als Möglichkeit der Teilhabe von Senioren. Das wurde natürlich plötzlich wieder ganz wichtig. Und ich habe selber erleben dürfen, dass einige unserer Pflegeeinrichtungen, die zeitweise ja ihre Verwandten gar nicht ins Haus gelassen haben, dann dort auch iPads oder zumindest elektronische Geräte gekauft haben, damit auch die Pflegekräfte mit den Senioren gemeinsam dort den Kontakt herstellen konnten. Das Sozialamt hat also in den vergangenen Wochen die Leistungen erbracht für die Menschen, die in besonderer Not waren. Dafür haben wir im Entreebereich ein quasi zweites Pförtnerhäuschen eingebaut. Also es ist nicht unser Frontoffice, das haben wir nämlich im zweiten Stock. Das wird dann auch bald arbeiten. Aber wir hatten natürlich jetzt eine gute Vorarbeit durch die Sicherheitsmaßnahmen. Sie wissen, dass wir in unseren Dienstgebäuden erstens die Pförtner wieder installiert hatten und damit auch natürlich jetzt sehr schnell diese Pförtnerhäuschen wieder aufrüsten konnten mit entsprechenden Plexiglasscheiben und dort jetzt 3 Kollegen vom Sozialamt vor Ort waren und jeden Einzelnen dort beraten konnten, was ist jetzt die aktuelle Not. Zum Thema wohnungslose Menschen hatten Sie vielleicht auch wahrgenommen, dass natürlich einzelne Anbieter von Gaststättenbetrieben, Herbergsbetrieben, die letzten Wochen ihre Hotels leer hatten, natürlich sofort auch an uns herangetreten sind mit Angeboten. Ich kann sagen, dass wir diese Angebote bis jetzt als Bezirk nicht aufnehmen mussten, weil wir unsere Menschen, die ohne Wohnung sind, bis jetzt alle in unseren Einrichtungen auch hatten und es dort auch innerhalb dieser Zeit jetzt keine signifikanten Auffälligkeiten gab, weder besondere Abbrüche noch Schwierigkeiten. Ein Punkt, den Herr Dr. Pfeiffer, ich und die Bürgermeisterin gemeinsam in Aussicht genommen hatten, wir hatten ja ursprünglich den 18. Mai als den Termin, wo wir das Rosenberghaus am Rosenberg Platz eröffnen wollten, die neue Einrichtung von Respekt und Halt, aber auch die Hallen vom Don Bosco Zentrum. Das haben wir natürlich verschoben, wie fast alle Eröffnungen verschoben worden sind. Wir haben jetzt den 6. August uns auf den 6. August uns verständigt. Dann wird es dort auch eine Fest geben und zu vielen anderen Terminen wird es, glaube ich, auch, das werden Sie bald sehen, auch wieder, Herr Herrmann hatte das offenbar vorhin schon angesprochen, auch wieder Einladung geben. Es sind jetzt wirklich einfach sehr viele Termine gar nicht durchgeführt worden oder sie sind ins Ungewisse verschoben. Das wird sicher sehr rasch gehen. Im Kulturbereich ist das auch so. Viele haben ja gemerkt, dass einerseits Kulturakteure sehr deutlich für sich auch wahrgenommen hatten, dass sie nicht zu den systemrelevanten Personen gehören. Sie haben das auch sehr schmerzlich empfunden, dass ihre Aussicht, je wieder auf einer Bühne zu stehen, auf einer Opernbühne, im Moment extrem schwierig ist. Noch schwieriger in Berlin natürlich in den großen Häusern, in den Eventhallen. Wer wird zeitnah sich vorstellen können, dass in der Mercedes-Halle wieder große Künstler den Saal zum Kochen bringen. Trotzdem haben wir aber auf der anderen Seite auch gespürt, wie wichtig Kultur ist, wie wichtig Kultur, Musik, Bücher, Bilder sind in dieser wichtigen Phase. Jeden Abend haben sich Leute getroffen, haben Musik online ausgetauscht, es haben Vorlesungen stattgefunden und auch unsere Einrichtungen, wie hier die Bibliotheken, die Jugendkunstschule, haben regelmäßig Videos unterbreitet und wir haben neben den Veranstaltungen, die direkt in den Stadtraum gegangen sind, Konzerte gegeben. Inzwischen sind die Einrichtungen wieder teilweise geöffnet. Zuerst die Bibliotheken, Galerien, Ausstellungen und Museen. Ich will an der Stelle sagen, dass alle Kultureinrichtungen in Berlin das jeweils auch vollkommen einheitlich gemacht haben. Das ist auch ganz wichtig. Und ich danke vor allem natürlich auch den Trägern, die uns kollegial in der ganzen Zeit unterstützt haben, die zum Teil geschlossene Türen hatten, wo die Arbeitsmarktmaßnahmen gekappt waren und sie dort auch eine große Schwierigkeit hatten, eine Perspektive zu sehen. Das trifft natürlich in besonderer Weise auch auf das Kino Kiste zu, auch die Frage, kann die Parkbühne, können Einrichtungen wieder starten. Die Senatsverwaltung für Kultur hat ja sehr schnell im Kontext mit der IBB die Soforthilfen initiiert, die Soforthilfen mit 5.000 Euro für viele Künstler, auch aus unserem Bezirk, war das eine große Stütze. Sie wissen, 5.000 Euro auf die Hand, um sofort auch Mieten zu zahlen, ist natürlich für viele prekär lebende Künstler durchaus eine sehr signifikante Summe gewesen. Und es gab da viel Anerkennung. Wir haben aber auch Konzerte draußen. Und ich kann Sie selber auch als Fraktion, als Bürger nur ermutigen, selber auch die Künstler, die wir kennen, die wir auch schätzen, die wir alle auch gerne teilen, einzuladen. Noch nicht gelöst ist die Volkshochschule. Die Volkshochschulen sind weiter noch nicht im Betrieb. Es gibt auch noch keine Vernissagen. Das kann, hier blicken wir auch auf die BVV, vielleicht im September dann anders sein. Aktuell haben wir die Galerien alle wieder geöffnet, auch die Galerie M, der Projektraum ist wieder offen. Und wir probieren jetzt angesichts dieser Einschätzung der Pandemiesituation, den Start in den Kultursommer in Marzahn-Hellersdorf am 14.06. Das ist ein Sonntag in knapp 3 Wochen. Und wir werden dort starten mit dem Tag der offenen Tür. Unsere Ateliers werden öffnen von 10 bis 18 Uhr. Das sind individuelle Öffnungen. Jedes Atelier kann selber auch beim Garten entscheiden. Ne, gibt es da am Eingang, wie wir das aus dem Schulladen jetzt kennen, 5 Pinsel. Wenn 5 Pinsel weg sind, kommt keiner mehr rein. Wir werden dort diesen Tag auch dezentral verbringen. Und ich kann Sie da nur ganz herzlich einladen, das auch aufzusuchen. Wir werden parallel an diesem Tag auch wieder starten, hoffentlich mit dem Konzert unseres Stadtteilzentrums draußen im Park. Frau Zivkovic hatte vorhin gerade mir noch mal geschickt, dass sie das auch unterstützen würde. Und wir werden am 18. auch starten mit der Ausstellung, mit 2 Ausstellungen im Schloss Biesdorf, unter anderem mit der Ausstellung mit einer Werkschau von Ronald Paris, das Bilder aus 6 Jahrzehnten. Ich sage Ihnen jetzt keine Zeit, weil Menschenmengen vermieden werden sollen, aber Sie können sich das ungefähr vorstellen. Wir werden das zum Teil draußen machen und natürlich auch teilweise dann im Innenraum. Also Sie spüren, wir werden jetzt sukzessive im Kulturbereich draußen Veranstaltungen machen. Draußen ist, glaube ich, ganz unstrittig, aber natürlich auch mit Sorgfalt. Die ABM-Maßnahmen, wie gesagt, sind auch sukzessive wieder gestartet. Und ich freue mich, dass wir in dieser Woche auch unterzeichnet haben den Vertrag zur Sicherung der Stadtteilbibliothek Hausdorf Nord. Sie wissen ja, dass das für uns auch eine anstrengende Suchbewegung war, nachdem der Standort am Spreecenter aufgrund der Tragfähigkeit und der Statik uns ein bisschen entglitten war, haben wir jetzt den Vertrag unterzeichnet am Standort Corso. Künftig wird das Corso anders heißen. Der neue Eigentümer wird es Forum am Kienberg nennen. Und da haben wir jetzt den Vertrag unterzeichnet zum 1.7. Das vielleicht kurz zum Thema Kultur. Soziales hatte ich schon genannt. Zum Thema FM. Der Bereich FM war natürlich sehr stark gefordert. Die Katastrophenschutzbeauftragte dieses Bereiches, Frau Handke, ist im Katastrophenmodus beziehungsweise jetzt im Pandemiemodus. Katastrophenmodus hatten wir nicht. Frau Pohle direkt unterstellt. Wir hatten dort eigentlich einen sehr guten Start mit vielen Maßnahmen. Dazu gehörte, dass wir sofort allen Dienstkräften Masken zur Verfügung stellen konnten, die wir vorrätig hatten. Also jetzt nicht 2, sondern quasi den Dienstkräften, die es wünschten, ein Päckchen. Wir konnten in einem zweiten Schritt die ortsansässige Apotheke in Hellersdorf motivieren, so dass jetzt auch alle Dienstkräfte ein relativ großes Fläschchen mit Desinfektionsmittel haben. Das waren aus unserer Sicht die unmittelbaren Maßnahmen, die wir auch dann nutzen konnten, als die Einrichtungen gestartet sind. Hier alleine die Beratung unserer Bibliothek, wie sind die Eingangsbereiche, wie kann das Verfahren ist, wo sind Punkte, die zu berücksichtigen sind, darf die Toilette offen sein. Sie können sich ungefähr vorstellen, dass das pro Einrichtung doch viel Zeit, Kraft, auch ein bisschen Missverständnisse immer kostete. Zu den Punkten, die ich vielleicht noch mal grundsätzlich nennen möchte. Wir haben ja eine sehr intensive Debatte über das Thema, was sind systemrelevante Berufe? Sind es die Pflegekräfte oder sollten wir doch eher mit dem Mindestlohn wieder runtergehen? Wir haben natürlich die Situation, dass die Bauleiter und die Kollegen auf dem Bau nicht zu den systemrelevanten Berufen gehören. Das will ich an der Stelle mal sagen, weil mich einerseits natürlich von Journalisten schon Fragen erreichten, oh, die Schulen stehen doch leer, da könnt ihr doch dreimal so viel da drinne bauen. Und dann dieses leichte Perplex sein. Herr Lemm hat es schon angesprochen, dass erstens die Hälfte der Kollegen aus dem Bau entweder in Polen bei ihren Familien ist oder in anderen Ländern oder einfach, ich sage es auch mal ganz klar, in Mahlsdorf jetzt bei ihren Kindern ist. Auch Kollegen, die aus dem Bau sind, sind nicht zwingend diejenigen, die nicht auch Familie haben oder Risikopersonen haben. Wir haben ein zweites ganz wichtiges Thema, das Thema Sicherheit, das hatte ich schon gesagt. Für viele Themen im Bereich FM hat sich quasi der Wind um 100 Grad oder 360 oder wie man das auch nennen möchte, ich weiß gar nicht, vielleicht auch dreimal gedreht. Wir haben auf jeden Fall für viele Themen, die wir angehen wollten, das haben wir auch sehr oft jetzt reflektiert, eine ganz andere Situation. Gerade hatten wir noch über große Büros gesprochen, Großraumbüros, über spannende kollaborative Arbeitsplätze. Jetzt sind alle Kollegen froh, wenn sie ein ganz kleines Büro haben, wo sie einzeln sitzen, wo sie die Türe zumachen können und wo sie also Samstag auch hin können und die Familie mal zu Hause lassen. Das verändert quasi auch jetzt unsere Sicht auf die Planung von neuen Dienstgebäuden. Wir haben dann natürlich auch die Situation, wie wir im Prinzip mit einzelnen anderen Themen durchgehen. Die Baugeschichten hat Herr Lemm zum Teil angesprochen. Ich komme da nur auf 3 hinzu, will aber auch einen wichtigen Punkt noch ansprechen, der uns auch, mit dem wir auch konfrontiert wurden. Wie geht das Bezirksamt als Vermieter um? Sofort nach der Pandemie, nach Pandemiestart haben wir uns natürlich sofort verständigt, welche Mieter haben wir, da hatte sich relativ schnell auch das TAP gemeldet und weitere. Wir haben natürlich allen genau diese Schreiben geschickt, wie sie von der Senatsverwaltung für Finanzen vorgegeben sind. Das Land Berlin und wir als Bezirk haben alle Mietzahlungen gestundet bis zum Jahr Sommer etwa 22. Das bedeutet, dass diejenigen Geschäftsinhaber, die in diese schwierige Situation jetzt gekommen sind, dass sie in Aussicht nehmen, dass sie jetzt keine Miete bezahlen, uns das belegen müssen. Das ist eine Vorgabe des Landes, das haben wir uns nicht ausgedacht, dass sie das begründen müssen und belegen und dass selbstverständlich diese Gelder jetzt weder einkassiert werden, noch diese Mietverträge, wenn jetzt nicht gezahlt werden kann, gekappt werden. Das ist ganz klar. Wenn es dazu Fragen gibt, ich hatte das in Einzelfällen auch, will ich das nur einfach mal kurz ansprechen. So. Zum Thema des Blockhauses hat der Herr Lemm vorhin schon ausführlich besprochen. Das war in der Tat ein kleines Missverständnis. Der Träger, Frau Bicardi vom Kinderring, hatte dann auch gesagt, dass sie da auch eine Mail nicht erhalten hatte und dass sie im Prinzip diese Sicht auf keinen Fall teilt und auch nicht den Eindruck hatte, dass sie von uns schlecht informiert wurde. Richtig ist natürlich, dass nach der Besichtigung des Schadens am Blockhaus wurde eine Sperrung der Nutzung ausgesprochen und wir haben diesen Schaden der Versicherung gemeldet. Wir haben dort wirklich eine etwas vielfältige Situation. Die Fläche dort, das Gelände gehört der DGWO. Das Gebäude selber ist eine lange Zeit von Kick-In betrieben worden. Frau Geisler hatte das mir noch als Jugendstadträtin quasi zurückgegeben. Und die Eltern dort, Herr Marco Schulze, der sich jetzt auch engagiert, hatte damals darum gebeten, dass sie das in Elterninitiative betreiben können. Klar, die Einrichtung wäre jetzt sowieso geschlossen worden, sind ja alle Jugendfreizeiteinrichtungen auch geschlossen gewesen. So, wir sind dann sofort mit der Versicherung ins Gespräch gekommen. Die Versicherung hat die Freigabe am 30.03. erteilt. Das Angebot ist sofort geprüft worden und es sind weitere Abstimmungen mit der Firma und den Sachverständigen geführt worden. Nach Abschluss der Prüfung ist der Auftrag am 28.04. Ja, man denkt ja manchmal, Corona war ein ganzes Jahr, aber so viel Zeit war es nicht, waren eigentlich nur 2 Monate erteilt worden und die geplante Fertigstellung ist Ende Juni 20, wie ich heute früh gesehen habe. Ich war nicht vor Ort, aber geht es auch weiter. Richtig ist, dass die Vorstellung der Akteure, dieses Haus während der Bauphase nutzen zu können, da dringend Kaffee zu trinken und auch aufs Klo zu gehen, ist nicht möglich, sage ich ganz klar. Kann aber, glaube ich, auch jeder nachvollziehen. Ich kann natürlich auch das verstehen, dass es da einen kleinen Druck gibt. Zum Thema Bauen hatte der Kollege schon einiges gesagt. Ich sage mal so, zum Lenitzplatz werden wir ja einen Sonderausschuss haben, wenn ich das richtig wahrnehme. Wo ist die Vorsitzende dort am 16. Juni? Ich würde nur einen Punkt kurz zurückweisen. Ich habe nicht Anfang des Jahres gesagt, dass die Bude im Sommer da steht, sondern wir haben eigentlich sehr deutlich bei dem Termin, an dem wir da auch in der Schule waren mit den Schülerinnen und so, klargestellt, wie die Zeitschiene ist. Wir haben inzwischen die Planungen sind nicht nur beauftragt, sondern die entsprechenden Vorplanungen, B-Planungen sind jetzt auch zum 19. Mai erstellt worden, so dass wir dort auch in die nächsten Phasen gehen können. Zum Thema der anderen Bauvorhaben hat der Herr Lemm ein bisschen schon was gesagt. Da lege ich jetzt mal meine Liste ein Stück zur Seite. Ein letztes Thema, was uns jetzt extrem bewegt, ist das Thema Digitalisierung. Auch unser Bezirk hat ja, die älteren Kollegen erinnern sich, in den letzten Jahren den Topf IT immer wieder auch in den Haushaltsverhandlungen als Spartopf angeboten. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo das Thema Digitalisierung, mobiles Arbeiten für die Kollegen extrem wichtig ist. Wir haben sehr zügig die Möglichkeiten geschaffen, erstens, dass wir in unserem Bezirk selber Telefonkonferenzen machen können. Wir haben 2 neue Telefonanlagen, die zur Verfügung stehen. Nur einmal hat sie nicht geklappt, als Frau Hübner und ich da saßen. Das tut mir immer noch in der Seele weh, sonst klappt sie immer ausgezeichnet. Wir haben natürlich jetzt eine Unmenge von Geräten auch angeschafft für mobiles Arbeiten. Wir werden entsprechende Sticks anschaffen. Das Sozialamt wird da Modellamt auch werden, dass wir künftig, das ist ein völliger Paradigmenwechsel, allen Kollegen, die bei uns starten, sofort eigentlich auch als Standard, Frau Pohle hatte das auch schon mal dargestellt, in der Zielrichtung erreichen, dass das mobile Arbeiten möglich ist. Das bedeutet, dass man auch in einer Situation, wo man Menschen pflegen muss, wo wir einfach schwierige Situationen haben, erreichbar ist. Das werden wir also sukzessive durchsetzen. Das dauert noch ein bisschen, auch die Ausstattung natürlich der Kollegen mit den Telefonen. Aber wir hatten uns am Dienstag im Bezirksamt da sehr ausführlich ausgetauscht. Und ich glaube, alle Kollegen sind sich da ziemlich einig. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Gibt es Nachfragen? Bitte schön, Herr Birkefeld. Warten Sie mal vorwärts mit dem Duschen. Ja.
Vielen Dank, Frau Vorsteherin. Frau Witt, uns liegen Informationen vor. Hallo. Uns liegen Informationen vor, dass gegen das Sozialamt wegen Untätigkeit oder respektive zu spät gezahlter Leistungen geklagt bzw. Beschwerde geführt wird. Ist das Frage, ist das zutreffend? Und wenn ja, um wie viele Klagen genau handelt es sich dabei? Danke.
Vielen Dank, Frau Hübner.
Vielleicht mit einer kurzen Antwort. Volkshochschule, es gibt ja jetzt viele Schulgebäude, die wieder geöffnet haben. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, warum diese jetzt gerade nicht geöffnet haben. Das war's. Danke.
Vielen Dank. Ja, das ist ein bisschen von der Handhabung her, Frau Witt, leider etwas komplizierter, die Büchse.
Ja, also ich nehme Ihre Frage gerne mit. Mir liegt jetzt keine aktuelle solche Klage vor. Wenn Sie prinzipiell meinen, dass Bürgerinnen und Bürger über ihre anwaltliche Vertretung Leistungen, die sie nicht erhalten, auch einklagen, das ist selbstverständlich ein üblicher Vorgang. Das geschieht regelmäßig. Wenn Sie jetzt einen speziellen Vorgang haben, der jetzt akut ist, der aktuell ist, mir liegt sowas jetzt nicht vor. Und die Frage nach der Volkshochschule, ja, in der Tat ist die Volkshochschule ja in der Verantwortung der Senatsverwaltung für Bildung. Frau Stoffers ist nicht in der Verwaltung der Kulturverwaltung. Und die zuständige Staatssekretärin Frau Stoffers hat in einem Schreiben an die Bezirke eine Öffnung der Volkshochschulen jetzt erst einmal abgelehnt. Die Volkshochschulen hatten ja, wie Sie sich vorstellen, wie alle anderen auch, alle Kultureinrichtungen, sehr umfangreiche Vorstellungen, wie sie öffnen könnten, wie die Platzregeln sind. Wir haben Kurse, namentlich Sprachkurse auch für Geflüchtete, die eigentlich dringend nötig wären. Und wir haben vor allem den Platz zum Teil. Sicher ist es auch beengt, aber wir könnten das gut umsetzen. Aber das ist mein letzter Sachstand, wenn sich das nicht gerade jetzt heute mit der Beschlussfassung des Senates, die habe ich jetzt heute natürlich noch nicht verfolgt. Die Sitzung ist ja auch erst heute Nachmittag gewesen. Wenn nicht gerade jetzt heute Änderungen sind, ist das jetzt mein letzter Sachstand, dass die also Frau Stoffers schriftlich an alle Bezirke gesandt hat, dass die Volkshochschulen jetzt noch nicht öffnen.